Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über das Thema in Christus ruhen fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Ruhe finden in familiären Bindungen. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. So nun, das alles soll geschehen. Wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, an welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Hier bringt der Apostel Petrus ein besonderes Bild zustande, nämlich den Kontrast zwischen dem Feuer und der Machtausübung Gottes an den Elementen der Erde und des Himmels und dem heiligen Wandel und gottseligen Wesen der Kinder Gottes. Das heißt, der Kontrast muss deutlich werden. So stark hier die Offenbarung der Kraft Gottes ist in den Elementen, umso stärker wird die Kraft Gottes offenbar werden in seinen Kindern, in der Liebe, die sie über die ganze Erde ausstreuen werden. Von den Zeiten ab und Stunden, liebe Brüder, ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisset gewiss, dass der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Denn sie werden sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr. So wird das Verderben sie schnell überfallen, gleich wie der Schmerz ein schwangeres Weib, und werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wir haben gesehen, dass es eine Zeitperiode gibt, wo man das Kind erwartet. Man weiß nicht, wann die Wehen beginnen, aber die Zeitperiode kennt man. Die Frage ist, wissen wir jetzt, in welcher Zeitperiode wir sind? Wissen wir, dass dies die Zeit ist, wo Jesus das zweite Mal kommen wird? Wir wissen nicht Tag und Stunde, aber wir wissen, dass dies ist die Zeitperiode. Diese Krise, die begonnen hat im letzten Jahr, wird zum Ende gehen. Es ist die Endzeitkrise. Und ich möchte in den folgenden Stunden näher eingehen auf die Argumente, die ich jetzt hier nur aufzähle, so dass wir Klarheit bekommen für die Zeitperiode, in der wir leben. So, warum ist diese Krise die Endzeitkrise? Sie ist global, die ganze Welt umfassend. Sowas gab es nur noch zur Zeit Noahs. Er hat die Arche gebaut und die Welt stand vor ihrem Untergang. Das heißt, man konnte sich nur retten, wenn man in die Arche ging. Ansonsten würde die Flut kommen, das Wasser kommen und alle würden sterben. Und welche Macht Wasser hat oder dem Wasser durch Gottes Kraft gegeben wird, haben wir gesehen, auch in den Katastrophen, die zurzeit bei uns im Lande stattgefunden haben. Diese Krise zur Zeit Noahs war eine Krise, die ganze Welt umfasste. Als der Regen kam, blieb niemand übrig, außer Noah, der in der Arche war. So hat Gott es verglichen, auch mit unserer Zeit. Es muss weltumfassend sein, damit es die Endzeitkrise ist. Es kann kein Bereich dieser Welt nicht einbezogen werden. Das zweite Argument, dass dies die Endzeitkrise ist, es geht um ein allgemeines Bedürfnis eines jeden Menschen, um die Gesundheit. Man hat den Menschen eingeprägt, Gesundheit ist alles. Und so ist Gesundheit zwar ein Bedürfnis, aber es ist nur ein Nebenbedürfnis. Aber im Irrtum wird ein Nebenbedürfnis zum Hauptbedürfnis. Und wenn Gesundheit ein Bedürfnis eines jeden Menschen ist, dann ist diese Krise eine persönliche Krise. Das heißt, niemand, kein einziger Mensch auf dieser Welt ist von ihr ausgeschlossen. Jeder muss sich ihr stellen, weil eines jeden Leben ist in Gefahr. Nicht nur nicht gesund zu sein, sondern zu sterben. Das ist genauso wie bei Noah. Jeder, der nicht in der Arche ist, wird sterben. Und jetzt wird von Satan das ähnlich gemacht. Jeder, der nicht gewisse Maßnahmen ergreift, wird sterben. Jeder Mensch ist gefordert. Und ich denke, das passt wunderbar zur Offenbarung 13, wo es geschrieben steht, ab Vers 14, und es verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier und sage denen, die auf Erden wohnen, dass sie dem Tier ein Bild machen sollen, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig worden war. Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bild des Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete und machte, dass welche nicht des Tieres Bild anbeteten, ertötet würden. Das heißt, es muss ein allgemeines Bedürfnis geben, damit jeder Mensch damit gefordert wird. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand und an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das heißt, wir werden hier in eine Krise gebracht, bei dem sich niemand entziehen kann der Krise. Und ich finde es ja einleuchtend, dass das jetzige Geschehen um dieses Virus herum ganz deutlich das Bild des Tieres erklärt. Jeder muss sich ihm beugen. Keiner kann sich ihm entziehen. Entweder man beugt sich oder man wird getötet und man stirbt. Man kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Es ist eine geistige Krise. Alle Krisen, die wir bisher hatten, waren Krisen, wo es um Territorien geht, Krieg, wo es um Nationalitäten geht. Diese Krise ist so wie bei Noah, eine reine geistige Krise. Bei Noah mussten sie glauben, dass die Flut kommt, obwohl kein Zeichen da war. Außer die Arche und dass die Tiere reingegangen sind. So müssen auch wir heute beweisen, wem und was wir glauben. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir glauben Gott oder wir glauben den Menschen. Wer Gott glaubt und ihm vertraut, der kennt ihn und geht nicht mit dem, was die Welt vorgibt. Die den Menschen vertrauen, die müssen mitgehen mit dem, was die Welt vorgibt. So gibt es die, die die Maske tragen und die sie nicht tragen, die getestet werden, die nicht getestet, die sich impfen lassen, die sich nicht impfen lassen, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen und die das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wem man glaubt, das muss man tun. Ein weiteres Argument, dass dies die Endzeitkrise ist, die Menschheit wird nur in zwei Kategorien eingeteilt. Es gibt nur die Gottgläubigen und die Gottnichtgläubigen. Es gibt nichts dazwischen. Bei jeder anderen Krise hat man vielleicht 5 Parteien, 5 unterschiedliche Meinungen. Aber nein, hier geht das nicht. Nur 2 Kategorien von Menschen gibt es. Gottgläubige und Gottnichtgläubige. Eines der Besonderheiten dieser Krise ist, dass die Gefahr nur im Mitmenschen liegt. Man sagt auch, ich bin eine Gefahr für den Mitmenschen. Aber letztendlich, wenn ich glaube, dass der Mitmensch eine Gefahr für mich ist, glaube ich auch, dass ich eine Gefahr für den Mitmenschen bin. Und damit, wie soll ich denn die Liebesbeziehungen aufrechterhalten? Das heißt, in den familiären Beziehungen verbreitet sich der Feind. Wenn wir also denken, dass wir für unseren Nächsten gefährlich sind, ohne dass wir was dafür können, und der Nächste kann für mich gefährlich sein, ohne dass ich was dafür kann, dann sind wir in einem perfekten Schachmattverhältnis. Die Gefahr liegt nur bei deinem Nächsten. Sie ist nicht außerhalb von dir, sie ist nicht in der Luft, sie ist nicht in der Umwelt, sie liegt nur in deinem Nächsten. In jeder Krise konnten die Nächsten zusammenkommen und sich gegenseitig helfen. In dieser Krise ist jeder jedes Feind. Deshalb muss man sie aufteilen, die sicheren, die keine Gefahr mehr bedeuten und die eine Gefahr bedeuten. So. Unsere Beziehungen werden in dieser Krise gefordert. Und sicherlich ist dies die Endzeitkrise, weil das Gesetz Gottes ist der zentrale Punkt der Auseinandersetzung. Und wenn man heute das Gesetz Gottes nicht kennt, dann hört man das, was so gepredigt wird, dies hat nichts mit dem Gesetz Gottes zu tun, weil man letztendlich keine Ahnung hat. Weil es kann nicht sein, dass etwas außerhalb des Gesetzes Gottes ist. Alles ist im Gesetz Gottes zusammengefasst und entweder halten wir es oder wir übertreten es. Aber es gibt keine neutrale Rolle gegenüber dem Grundgesetz, wie es Gott in dieses Universum getan hat. Und wir erinnern uns, dieses Grundgesetz ist da, weil Gott geschaffen hat, dass alles wie ein Kanal ist und dass der Altruismus, das heißt die Liebe, die Selbstlosigkeit, alles steuert. Ein Kreislauf kann nicht funktionieren, wenn irgendein Element in dem Kreislauf etwas für sich zurückbehält, was der andere braucht, damit es weitergibt, damit am Ende etwas rauskommt. So, wir haben also das Grundgesetz, das sagt, nichts kann von sich selbst existieren und funktionieren. Das heißt, es muss aufnehmen, es kann nichts unabhängig sein. Das hat Gott zusammengefasst in den ersten 4 Geboten und hat sie auf die erste Tafel geschrieben. Und der zweite Pfeiler des Gesetzes ist, nichts kann etwas für sich selbst tun. Der Kanal wurde nicht für sich gemacht, sondern dass er etwas weitergibt und somit dem Zweck dient, für den er gemacht wurde. Und das wurde zusammengefasst auf dem zweiten Tafel mit den 6 letzten Geboten von den 10. Und da wir wissen, dass in diesem Universum zumindest 2 verschiedene Elemente gibt, das physische, wir als Mensch haben einen Körper und wir haben einen Geist. So, das sind 2 verschiedene Elemente. Sie funktionieren nach demselben Gesetz und dennoch, weil die Elemente unterschiedlich sind, werden sie anders gehandhabt. So, ein körperliches oder physisches Element hat nur die Fähigkeit zu reagieren. Es hat keine Fähigkeit zur Aktion. Ein Geist hat die Fähigkeit zum Agieren, zum Reagieren und zum Nicht-Reagieren. Deshalb ist das physische Element immer von außerhalb gesteuert. Das Geistige wird nur von innerhalb gesteuert. Das heißt, von außen kann man es nicht steuern. Auch wenn es als Kanal funktioniert, steuert sich der Geist immer von innen. Man kann also nicht so wie ein Körper ihm eine Spitze geben. Das geht nicht. In den Geist kann man nicht reinspritzen. Weil der Geist ist ein geschlossenes System und kann nur von innen funktionieren. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn der Geist sich nur von innen steuern kann, das Wichtigste am Geist ist das, was er für sich denkt, wer er ist. Die Identität ist das Entscheidende. Er hat ein Bedürfnis nach Liebe. Dieses Bedürfnis ist natürlich außerhalb von ihm in einer Liebesquelle, weil Liebe kann immer nur in einem anderen Geist sein. Und so muss sich der Geist selbst die Liebe holen von außerhalb. Von einem anderen Geist. Und das ist Gottes Geist, das ist Gott. Weil man muss immer einen höheren Geist haben, woher man seine Bedürfnisse stillt. Unser Körper hat die Natur, die ist größer als wir. Und der Geist muss einen höheren Geist haben, damit er sich sein Bedürfnis stillen kann. So. Gott hat ihn mit 2 Fähigkeiten ausgestattet. Nämlich, er braucht Information, die holt er sich durch Glauben herein. Aber er muss hinausgehen, sich die Information holen und Glauben prüft die Information, ob sie dem Bedürfnis entspricht. Gleichzeitig kann ja die Information nicht kommen, außer von einem Geist. Also geschieht eine Bindung zum Geist, die durch die Fähigkeit des Vertrauens geschieht. So, wir brauchen diese 2 Elemente, Vertrauen und Glauben, um unser Bedürfnis zu holen, damit wir es dann weitergeben an die Mitmenschen und an die Umwelt. So, das ist der grobe Aufbau des Geistes und seine Funktion. So, der Geist lebt also von Beziehungen. Er braucht sein Bedürfnis, aber er holt es selbst von außen. Und niemand kann es ihm hineinspritzen. Niemand kann es ihm hineinboxen. Man kann egal welche Worte hören, wenn man sie nicht glaubt, passiert gar nichts. Nur wenn man es glaubt, passiert etwas mit uns. Deshalb prüft der Glaube und auch das Vertrauen prüft die Bindung. So, diese 2 Elemente sind da. Gott hat uns mit ihnen ausgestattet. Wir müssen sie ausüben, weil wir nichts tun können hier am Ausgang, bevor wir nicht etwas aufgenommen haben. Der Geist lebt also von Beziehungen. Gott hat es gesetzlich so festgelegt, wir können aus seinem Wort die Information holen, die wir brauchen, durch Glauben, und wir binden uns dadurch an ihn durch Vertrauen. Und dann können wir alles tun, weil Gott ist eine Quelle, die nicht versiegbar ist, und hier werden wir nie einen Mangel haben in dem, was wir zu geben haben. Jetzt wissen wir aber alle, dass wir geboren sind mit einer falschen Identität, die sagt, du bist Gott, damit braucht man ja keinen Gott. Und damit hat man aber Satan und die Menschen als Bindung. Weil wir können nicht ohne Bindung existieren. Der Geist braucht Information und somit zwingt uns dieser Irrtum dazu, etwas zu glauben, was nicht stimmt, und jemandem zu vertrauen, dem wir nicht vertrauen können. Das ist die Katastrophe, wie wir geboren sind. Und wenn wir das Gesetz kennen, wissen wir, dort, wo wir etwas nehmen, können wir nichts geben. Und jetzt haben wir aber den Menschen am Eingang und am Ausgang. Wie sollen wir da zurechtkommen? Ist der Mensch am Ausgang, dann ist alles gut, weil dann sind wir ja von ihm auch unabhängig. Aber ist er am Eingang, dann bestimmen die Menschen, an die wir uns binden, und wir binden uns selbst, unser Schicksal. Wir haben die Geschichte in unserer Lektion von Josef und seinen Geschwistern. Ich denke, die meisten, die die Bibel kennen, kennen die Geschichte. Jakob liebt den Josef mehr. Er bevorzugt ihn, weil er von der Erstgeborene ist von der Frau, die seine Lieblingsfrau war. Natürlich, er hatte für Rahel gebetet, damit er sie heiraten kann. Und er hat seinem Vater 7 Jahre gedient. Aber da der Vater sagt, naja, die Rahel ist die Jüngere, ich muss ihm ja zuerst die Ältere verkaufen, also schiebt er ihm die Ältere unter, und Jakob stellt fest, er hat die falsche Frau geheiratet. Und dann geht er zu dem Laban und dann sagt er, ja, und dann dient ihm noch einmal 7 Jahre, damit er die Rahel auch bekommt. So, für Rahel hat Jakob 14 Jahre gedient. Und der erstgeborene Josef ist sein Liebling. Sie war verstorben, also hat er durch ihn die Erinnerung an sie. Das war sein Irrtum. Seine Geschwister, des Josef, seine Geschwister, die sagen, der nimmt uns die ganze Liebe des Vaters, und wir wollen doch auch seine Liebe haben, wir wollen auch in seiner Gunst stehen. Und so schmieden sie einen Plan, dass sie Josef töten. Aber Gott bringt es so, dass sie nicht töten, sondern verkaufen, aber dem Vater erzählen, dass sie seinen besonderen Rock gefunden haben, der in Blut getaucht, quasi hat ihn ein wildes Tier zerrissen. Und somit war die Sache für die Brüder erledigt. Aber Gott hatte seinen Plan. Josef wird geprüft, und er steht auch für die letzte Generation, weil er wird in eine Krise gebracht von seinen eigenen Geschwistern. Wir müssen nicht fürchten, die Menschen da draußen. Aber die eigenen Geschwister, die eigene Familie, sagt Jesus, sie werden sich gegenseitig verraten. Und besonders die geistliche Familie, die Gemeinde, wird zur größten Gefahr. Und so wird Josef von seiner eigenen Familie in Not gebracht. Aber er besteht den Test. Er beweist, dass er nicht in dieser Natur ist, sondern dass er Gott vertraut. Und als er bei Potiphar ankommt, dient er ihm dort, wenn ich mich richtig erinnere, 15 Jahre. Und er wird gequält von dieser hübschen Frau des Potiphars, die möchte unbedingt mit ihm ein intimes Verhältnis. Nun, jeder Mann wird dadurch gereizt, wenn eine Frau hübsch ist. Und Josef besteht den Test. 15 Jahre. Und bleibt Gott treu und sagt, wie soll ich so ein großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und als sie handgreiflich wird, flieht er. Und sie dreht natürlich die Geschichte um, und er ist natürlich der Bösewicht, und somit kommt er ins Gefängnis. Eine Stufe weiter, der Prüfung, die zeigt, dass Josef Gott vertraut. Dieser Mensch, dieser junge Mann, beweist durch die Tests, die er geht, dass er ein Kind Gottes ist, dass er sich selbst nicht betrügt. Somit, als Josef alle Tests besteht und Gott ihn quasi versiegeln kann, kann er ihn auch zur höchsten Stelle, zur höchsten Amt Ägyptens bringen, weil er weiß, er wird dieses Amt nicht missbrauchen und nicht für sich selbst nutzen. Genauso wird es mit uns gehen, wenn wir treu sind. Und ich möchte treu sein, und ich hoffe, du auch. Und wenn wir Gott treu dienen, werden wir in Schwierigkeiten gebracht von unseren eigenen Geschwistern, von unseren eigenen Leuten. Dann kommen wir in die Not, aber wir machen aus jeder Not eine Tugend, weil es ja nicht um uns geht, sondern Und wenn Gott uns geprüft hat, dann mag es sein, dass die nächste Prüfung das Gefängnis ist. Und wo auch immer er uns tut, wir sind damit zufrieden, weil wir wissen, Gottes Hand führt alles und wir vertrauen ihm, dass er weiß, was er tut. Das ist unser Test. Und wenn wir all das bestanden haben, dann wird Gott uns zum Licht dieser Welt machen, so wie er es verheißen hat. Und dann werden wir scheinen in dieser Welt und erleuchten die Welt mit der Liebe Gottes, weil wir aus Gott leben, nicht von einem Menschen. Und weil wir in unseren Beziehungen zu Menschen Ruhe gefunden haben, indem wir nicht mehr glauben, sie schulden uns was oder sie schulden uns was und müssen uns was geben. So, alle Probleme des Menschen entstehen, weil er aufgrund dieser Idee, dass er ein Gott ist, glauben muss, was ein Mensch sagt. Es ist erstaunlich, wie glaubselig die Leute heute sind. Es bringt mich nicht aus dem Erstaunen raus. Und dabei vertraut der Mensch der menschlichen Bindung vollkommen, wie wenn es Gott wäre. Wieso? Weil das ihm nichts anderes erlaubt. Deshalb bekommen wir aus der Schrift diese große Warnung, die sagt, Jeremia 17, 5 bis 6, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Das heißt, vom Gesetz her ist es nicht möglich, dass man jemand anders vertraut wie Gott. Weil nur Gott hat das Bedürfnis, nur er ist höher. Alle anderen Menschen sind mit uns gleich. Was wollen wir von ihnen nehmen? Die Gesetze der Natur zeigen, dass in keiner Spezies man voneinander lebt, sondern immer von einer anderen Spezies. So, deshalb ist das, was wir Menschen tun, indem wir Menschen vertrauen und aus der Liebe eines anderen Menschen leben, nichts, was gut ist. Und die Folge ist, der wird sein wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, der da niemand wohnt. Diese Woche rief mich ein Mann an, 42 Jahre, weil seine Frau ihn verlassen hat. Sie haben zusammen 4 Kinder. Die Kinder sind schon groß, weil er hat sie geheiratet, als er 21 war und sie war 16. Und er hat sie sozusagen von zu Hause genommen. Sie haben eine gute Ehe geführt, aber die Frau hat nach einer Zeit gedacht, aufgrund ihres Irrtums, sie hat was verpasst in der Jugend, also will sie es nachholen, jetzt wo die Kinder groß sind. Und jetzt hat sie sich vom Mann scheiden lassen und geht mit einem anderen und der Mann ist zerstört am Boden. Warum ist er zerstört am Boden? Weil er sein Vertrauen in diese Frau gesetzt hat, weil er etwas von ihr für sich selbst will. Deshalb ist er wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnt. Deshalb in dieser Krise müssen wir bestehen, indem wir beweisen, dass wir nicht uns auf Menschen verlassen. In diesem Buch Vom Schatten zum Licht oder dem großen Kampf möchte ich einige Zitate lesen, die 2 Gefahren in unseren Beziehungen bringen. Zuerst ist das die Gefahr, dass man dem Klerus oder den Schriftgelehrten und Pharisäern glaubt oder vertraut. Hier steht, Christus sah voraus, dass die ungebührliche Machtanmaßung, wie sie von den Schriftgelehrten und Pharisäern geübt wurde, mit der Zerstreuung der Juden nicht aufhören würde. Das heißt, nachdem die Juden zerstreut würden auf die ganze Erde, würden die geistigen Führer genauso ihre Machtanmaßung weiterführen. Und es seht, er hatte einen prophetischen Blick für die Geschichte menschlicher Machterhebung zur Beherrschung des Gewissens, die zu allen Zeiten ein schrecklicher Fluch für die Kirche gewesen ist. Das heißt, der Fluch für die Kirche waren ihre Leiter, die das Gewissen der Gläubigen sozusagen, der Schafe, beherrschen wollten und beherrschen hat. Das heißt, die Religion wird zu einem Fluch, weil man angewiesen ist auf Kirchenführer, auf Leiter, die es besser wissen wie man selbst. Aber Jesus hat eine furchtbare Strafrede gegen diese Schriftgelehrten geführt und er hat auch Warnungen gegeben für das Volk, diesen verblendeten Führern nicht zu folgen, wurden als Mahnung für die künftigen Geschlechter aufgezeichnet. Für unsere Zeit ganz besonders, weil wenn in dieser Krise etwas herauskommt, dann kommt es heraus, dass die Gläubigen alle hörig sind ihren christlichen Führern oder wer auch immer ihre Führer sind, christlich oder nicht christlich. Und damit beweisen sie, dass sie nicht selbst für sich selbst denken. Sie sagt weiter, es gibt heute Tausende von sogenannten Christen, die keinen anderen Grund für ihren Glauben angeben können, als dass sie von ihren religiösen Führern so unterrichtet wurden. Das heißt, sie können nur sagen, na ja, der Führer hat das so gesagt, der Leiter hat mir das so erklärt und deshalb glaube ich das. Sie haben es nicht für sich selbst geforscht. Sie kennen ihre eigene Not nicht. Sie lassen die Lehren des Heilandes beinahe gänzlich unbeachtet und setzen unbedingtes Vertrauen in die Worte der Prediger. So, was kann man mit diesen Menschen tun? Mangelnder moralischer Mut, den von der Welt eingeschlagenen Weg zu verlassen, verleitet viele, den Fußstapfen gelehrter Männer zu folgen. Wir können hier natürlich auch die Frauen hinzutun. Und durch ihre Abneigung, selbst zu forschen, werden sie hoffnungslos in den Ketten des Irrtums festgehalten. So, die Beziehungen zu den Führern, zu den Leitern eines Volkes, einer Gemeinde, werden zu einer Gefahr. Jesus hat sie deutlich gemahnt und hat gesagt, dass jeder muss auf seinen eigenen Füßen stehen für das, was er glaubt und nicht glaubt, für das, was er als Wahrheit ansieht und nicht. Es kann keiner sich verlassen auf seinen Lehrer. Dieses Verlassen führt zum Tode, weil dieses ist die letzte Krise. Und jeder, der mit seinen Leitern mitgeht, wird mit den Leitern verloren gehen. Es gibt aber noch eine andere Beziehungsfalle, wenn man so will, wenn man die alte Identität hat, nämlich auf positiver Seite. Auf mannigfaltige Weise wirkt Satan mit Hilfe menschlicher Einflüsse, um seine Gefangenen zu binden. Er sichert sich ganze Scharen, das heißt viele Menschen, indem er sie mit den seidenen Banden der Zuneigung an jene bindet, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das heißt, wir sollen doch alle lieben, oder nicht? Ja, so wir haben also seidene Banden der Zuneigung für jemanden. Das ist ja nichts Schlimmes, auch wenn er ein Feind des Kreuzes Christi ist. Das Schlimme ist nur Folgendes. Gleich mit wem man so verbunden sein mag, ob mit Eltern, Kindern, Ehegatten oder Freunden, die Wirkung ist die gleiche. Die Gegner der Wahrheit üben ihre Macht aus und beherrschen das Gewissen. Und die unter ihrer Gewalt stehenden Seelen haben nicht genügend Mut oder sind nicht unabhängig genug, ihren eigenen Pflichtgefühl zu gehorchen. Das heißt, das ist nicht eine Zuneigung aus Liebe, sondern eine Zuneigung aus Abhängigkeit. Das heißt, wenn ich im Irrtum bin, dann brauche ich die anderen für mich. Und wenn ich jetzt mit einem seidenen Banden der Zuneigung gebunden bin an meine Mutter, meinen Vater, an die Kinder, meine Kinder, an die Ehegatten, an die Freunde, und die gehen in eine Richtung und ich bin gebunden an sie, das heißt, ich habe sie am Eingang, nicht am Ausgang, dann muss ich ihrer Führung folgen. Ich erfahre es in meiner Praxis, wie der Mann sich nur die Injektion gibt, weil die Frau es tut und er sagt, ich kann ja nicht alleine sein. Oder wo Mann und Sohn da sind und die Frau sagt, ja, ich würde mich nicht impfen lassen, aber jetzt, wenn die sich tun, wie soll ich alleine bleiben? Und so gibt es einen großen Druck von außen, der wird immer größer, so wie wir auch gelesen haben in Offenbarung 13. Und die eine Patientin sagt mir, sie kennt keinen aus ihrem Bekanntenkreis, der sich nicht die Injektion hat, also dass sie alle sich die Injektion haben geben lassen. Das heißt, man wird das Gewissen für die anderen. Und jetzt ist ja die Impfung noch nicht das Endgültige, sondern das Endgültige ist das Mahlzeichen, das jetzt folgt. Und wenn die Leute sich das Mahlzeichen geben lassen, an Hand oder Stirn, dann ist es das Letzte. Es ist der letzte Test. Jeder, der das tut, ist für immer verloren. Weil Gott hat ja jetzt langsam versucht, uns darauf aufmerksam zu machen, wem wir vertrauen, was wir glauben. Und wenn wir nicht fähig sind, alleine zu stehen in unserem Geist mit Gott zusammen und uns richten müssen nach dem, was andere tun, dann beweisen wir, dass unser Herz mit einem seidenen Banden der Zuneigung an die Feinde Gottes gebunden sind. Wenn also eine Mutter sehen wird, ihr Kind hat das Mahlzeichen, oder ein Kind sieht, seine Mutter hat das Mahlzeichen genommen und es weiß, es ist das endgültige Zeichen, dann wird es sagen, das muss ich auch tun, ich kann ja ohne Mutter nicht sein. Oder, und ich meine jetzt hier Erwachsene, nicht Kinder. Und so müssen sie mitgehen. So, wir haben die Gefahr der Bindung an die Leiter. Die wissen es ja besser, die haben studiert, die sind die Theologen. Sie haben, die kennen die Grammatik von Griechisch und Hebräisch und so weiter. Und wir haben die andere Gefahr, sozusagen in der Familie, in den engeren Beziehungen, wo es nicht darum geht, im religiösen Sinne, wer was glaubt und nicht, sondern hier geht es nur darum, wem man vertraut. Und wenn man gebunden ist im Herzen mit einem anderen Menschen und abhängig ist von ihm, muss man ihm ohne Wenn und Aber folgen. Man hat keine Wahl. Deshalb lasst uns das ganz klar erklären und uns bewusst machen. Wir können ruhen in unseren familiären Bindungen, nur wenn wir von ihnen geistig komplett unabhängig sind. Nur so können wir ruhen. Nur so hat Christus geruht. Christus hat alle geliebt um ihn herum, aber sie waren am Ausgang seines Wesens, nicht am Eingang. Er lebte vom Vater und für den Vater. Er tat deshalb, so wie der Vater nichts für sich selbst tut, tat er nichts für sich. Deshalb konnte er zulassen, dass der Judas sich umbringt, dass der Petrus ihn verleugnet. Er konnte zulassen, dass die 5000 ihn verlassen, dass der reiche Jüngling weggeht, weil er an keinen von ihnen gebunden war, um etwas von ihnen für sich zu wollen. Der Mensch in der sündigen Natur geboren, will alles für sich. Und jetzt beweist Christus in den Krisen, durch die er durchgeht, dass er nichts für sich selbst tut. Und für uns bedeutet es, dass wir nichts mehr, weil wir kommen auf die Welt, wir tun alles für uns selbst. Aber wir müssen, wenn wir wollen in dieser Krise bestehen, dazu kommen, dass wir völlig ruhen in Christus. Und das bedeutet, durch Christus sind wir an Vater gebunden und wir ruhen in unseren familiären und welchen auch immer Beziehungen, weil wir von denen geistig komplett unabhängig sind. Das ist die Ruhe, die wir brauchen. Amen.